Detektor FM. Zurück zum Thema.
Afghanistan kommt nicht zur Ruhe. Nachdem im Dezember vergangenen Jahres offiziell das Ende des US-geführten ISAF-Einsatzes in Afghanistan verkündet wurde, bleibt die Sicherheitslage mehr als schlecht. Internationale Streitkräfte sollen zwar die afghanischen Sicherheitskräfte ausbilden und beraten, doch der Erfolg der Mission ist fraglich. Die afghanische Armee kämpft mit hohen Verlusten und Deserteuren. Dabei sollte sie eigentlich den Wiederaufbau des Landes unterstützen. Und politisch sieht es kaum besser aus. Einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zufolge sind hochrangige Mitglieder der afghanischen Gesellschaft in schwere Menschenrechtsverletzungen verstrickt. Wie geht es also weiter mit Afghanistan? Darüber sprechen wir mit dem Entwicklungsforscher und Afghanistan-Experten Konrad Schetter vom Bonner International Center for Conversion. Schönen guten Tag, Herr Schetter.
Schönen guten Tag.
Pünktlich zum Jahreswechsel ließ die US-Regierung Dokumente über den Zustand der afghanischen Armee und der Polizei, die vorher öffentlich zugänglich waren, als vertraulich einstufen. Schämt man sich auch in den USA, in welchem Zustand man das Land hinterlassen hat?
Also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Man hat gegenwärtig von der amerikanischen Seite erkannt, dass der Wiederaufbau der afghanischen Sicherheitskräfte um einiges hinterherhinkt. Dieses hat man an sich in den letzten Jahren immer wieder verschleiert. Dass es jetzt an sich dazu kommt, dass diese Dokumente eben jetzt nicht mehr zugänglich sind, zeigt eigentlich, dass den Amerikanern sehr klar ist, dass man hier aus dem Land dann doch überschnell abzieht und eigentlich ein Land zurücklässt, das sich eigentlich gerade noch überhaupt in den Anfängen eines Aufbaus befindet.
Und dabei helfen sollen eben die Militärs und die Polizei. Aber nach einem Bericht des US-Militärs hat die afghanische Armee im vergangenen Jahr beinahe 11% ihrer Streitkräfte verloren. Die meisten sind desertiert, aber auch die Zahl der Todesopfer ist hoch, mittlerweile 1200 in dem Jahr, dass die Armee auf Dauer also eigentlich nicht stabil sein kann. Kann sie noch aus eigener Kraft diese Sicherheitsaufgaben bewältigen?
Naja, wir haben natürlich die afghanische Armee, die an sich durch sehr starke innere interne Kämpfe und Fraktionen gekennzeichnet ist. Hier spielen etwa gerade die ethnischen Unterschiede eine sehr große Rolle, die in der Armee dominieren. Gleichzeitig haben wir vor allen Dingen eine Situation, in der die Armee immer in den letzten 14, 15 Jahren dadurch geprägt war, dass wir sehr, sehr viele Afghanen haben, die desertieren. Problematischer als die Armee ist wohl noch die Polizei, denn die Polizei steht in sich vor allen Dingen im Fokus der Kämpfe und leidet besonders darunter, dass sie gerade in den Kämpfen sehr viele an Polizisten verlieren. Das heißt, wir haben insgesamt eine Struktur, in der die Sicherheitskräfte in einem Zustand sind, der desolat ist und wo man sich andauernd an sich das Gefühl hat, dass dieses Militär wieder in sich zusammenbrechen kann. Das heißt, dass hier natürlich der Fokus der Zukunft von den Amerikanern auch von den Deutschen darauf gelegt wird, dieses Militär besser auszubilden. Allerdings ist dieses Militär wie auch die Polizei sind beide nicht in der Lage, eigene Operationen zu führen. Das merkt man immer wieder, dass sie dann eigentlich, wenn sie etwa in Kämpfe mit Aufständischen verwickelt sind, eigentlich dann wieder sehr schnell den Kürzeren ziehen und eigentlich diese Sicherheitsaufgaben, die sie jetzt an sich schon eigenständig übernehmen sollten, diesen Aufgaben nicht gewachsen sind.
Und Offiziere der Sicherheitsbehörde, so ein Bericht von Human Rights Watch, die sollen auch an Menschenrechtsverletzungen an afghanischen Bürgern beteiligt sein. Sieht man auch jetzt, dass sich dort wieder ähnliche Strukturen herausbilden, wie es eben vor dem Einsatz der Amerikaner war? Ein quasi Unrechtsregime, in dem Fall dann aus Militärkreisen?
Naja, ich glaube, es ist natürlich enorm schwierig, nach einem 30-jährigen Bürgerkrieg eine Armee aufzubauen, die eben den Menschenrechtsstandards entspricht. In der Tat, es war ein ganz großes Problem in der Ausbildung der Militärs und der Polizisten gelegen. Hier hatten ja die Deutschen anfangs den gehirnten Gedanken gehabt, die Polizisten etwa für 2-3 Jahre auszubilden, damit sie eben gerade Gedanken wie Menschenrechte, der Rule of Law und anderen zentralen Dingen, die bei uns eine große Rolle spielen, um denen gerecht zu werden. Das ganze Konzept wurde abgelöst von den Amerikanern, die sozusagen dann eher den Afghanen beigebracht haben, wie man gerade ausschießt. Das spricht eine Ausbildung von 2-3 Monate, wo genau diese Themen wie Menschenrechte eben keine Beachtung mehr gefunden haben. Das heißt, hier hat man in der Ausbildung sehr wichtige Felder an sich vernachlässigt, die gerade den Umgang mit Zivilisten betreffen.
Spielt das dann eigentlich auch wieder den Aufständischen in die Arme, wenn man sagen kann, naja, die Polizei, die uns beschützen soll, die kann eben gut schießen, aber von Menschenrechten haben die auch keine Ahnung?
Natürlich. In Afghanistan gelten Polizisten nach wie vor als die besseren Wegelagerer. Also hier gibt es natürlich kaum einen Unterschied zwischen Kriminellen und Polizisten aus der Perspektive vieler Afghanen. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn gerade die Aufständischen, allen voran die Taliban, immer einen sehr starken Gerechtigkeitsdiskurs fahren. Das heißt, sie pochen immer sehr stark darauf, dass wir eben eine korrupte Regierung in Kabul haben, dass die Polizei korrupt ist, eben Menschenrechte verletzt und dass sie hier an sich die weitaus gerechteren Akteure wären. Das mag man mal dahingestellt lassen, aber Fakt ist, dass eben sehr viele Afghanen einfach erleben, dass die staatlichen Sicherheitskräfte wohl nicht viel besser sind als diejenigen, die der Taliban, und dementsprechend man auch dann seine eigene Legitimation, seine eigenen Vorlieben eben nicht unbedingt für die ganze Polizei teilt.
Sie haben vorhin schon angesprochen, die ziehen auch häufig den Kürzeren in Kämpfen mit Aufständischen. Ist es denn immer noch ein Szenario, das droht, dass die Taliban zurückkommt und die Macht wieder an sich reißt?
Was wir in den letzten Monaten erleben konnten, ist, dass damit, dass sich die ISAF-Einheiten aus der Fläche zurückgezogen haben, sprich weniger durchs Land fahren, sprich weniger in den Kleinstädten vertreten sind, sukzessive andere militärische Kräfte in dieses Vakuum stoßen. Das sind zum Teil Taliban oder andere Aufständische, zum Teil sind es auch Kriegsfürsten, die sozusagen dann wieder ihre Macht ausdehnen. Das ist etwas, was wir im ganzen Land beobachten könnten. Vielleicht mit am dramatischsten in der Region um Kunduz, wo ja die Deutschen waren, wo Taliban sich bis an die Stadtgrenze im letzten Herbst wieder herangerückt waren. Das heißt, wir können gegenwärtig einfach erkennen, dass der Radius der afghanischen Sicherheitskräfte enorm eingeschränkt wird, häufig über die großen Städte nicht mehr hinausreicht und gerade in den ländlichen Regionen Aufständische an und eben auch Kriegsfürsten an Bedeutung gewinnen. Das geht damit einher, dass auch die Opferzahlen der Zivilisten dramatisch zugenommen haben, allein im letzten Jahr um die 20-30%. Das heißt, all das deutet darauf hin, dass Afghanistan in eine neue Welle der Gewalt hineinschlittert.
2016 ziehen dann auch die letzten 12.000 NATO-Soldaten ab. Jetzt haben ja gerade die Amerikaner in einem anderen Land eindrucksvoll gezeigt, was passiert, wenn sie so ein Machtvakuum hinterlassen, im Irak natürlich. Ist so ein Szenario auch in Afghanistan denkbar?
Das Szenario, wie man es im Irak hat, das ist sicherlich ein Horrorszenario, das sich auch für Afghanistan stellen könnte. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der gegenwärtig in Afghanistan der Truppenabzug stattfindet, der Geschwindigkeit, mit der Afghanistan auch aus der Öffentlichkeit hier in Europa und in den USA verschwindet, dass das sozusagen gerade eben dann anderen Gewaltakteuren die Möglichkeit gibt, hier vorzustoßen und hier wieder neue Konflikte zu entfachen, die Gefahr sehe ich auf jeden Fall. Das heißt, dass meines Erachtens hier gerade, falls wirklich Ende des nächsten Jahres die Truppen völlig abgezogen werden sollten, sehr stark zu bezweifeln ist, dass die afghanische Armee stark genug ist, um dieses Land zu verteidigen. Hinzu kommt natürlich, dass sich Afghanistan in einem eher unfreundlichen Umfeld befindet und natürlich Länder wie Pakistan, Iran oder Saudi-Arabien ihre eigenen Gruppierungen in Afghanistan unterstützen und auch versuchen, diese zu fördern. Das heißt, was wir in Afghanistan immer sehen konnten, ist, dass die Nachbarstaaten auf den Konflikt in Afghanistan dann Einfluss nehmen, wenn eben internationale Kräfte, ob in den 80er Jahren die Sowjetunion oder gegenwärtig die Amerikaner, wenn die das Land verlassen, hört der Krieg nicht auf, sondern muss man davon ausgehen, dass die Regionalmächte denn eben wieder hier hineingehen, um ihre eigenen Positionen zu vertreten. Das heißt, die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass wir in den nächsten Jahren eine Eskalation der Gewalt im Land erleben werden.
Nach 15 Jahren ziehen 2016 die letzten Truppen aus Afghanistan ab und schon jetzt zeigt sich, welche Problematiken das für die Sicherheitslage mit sich bringt. Und darüber haben wir mit dem Entwicklungsforscher Konrad Schetter gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.